Fotopodcast.
Herzlich willkommen zu Fotopodcast Folge 11. Heute sind wir wieder alle gesund und beisammen, das heißt endlich mal wieder eine Dreierfolge. Und bei mir am Tisch sitzen heute der Marek.
Hallo.
Ja, und wie immer mal auch wieder der Stefan.
Hallo.
Ja, und ich, der Michael. So, und hier die Themen für heute. Tethered Shooting, Bilderrahmen, Fuji-Kamera, Komposition, ein Nikon-Objektiv und der Workshop. Und es geht los.
Ja, ich will euch heute was über ein kleines Programm erzählen, Freeware, zum Thema Tethered Shooting. Wer sich jetzt fragt, was ist das? Damit ist gemeint, dass man die Kamera vom Computer fernsteuern kann oder dass, wenn man fotografiert, die Bilder direkt in den Computer reingeschoben werden. Das ist immer dann interessant, wenn man im Studio arbeitet und sich hinten gleich jemand angucken möchte, ob die Bilder gut sind und nochmal einen Blick drauf wirft oder vielleicht die eine oder andere Korrektur vorschlägt. Jetzt habe ich ein ganz tolles Programm, aber ja, leider nur für Mac-User. Es ist kostenlos.
Das darf es auch mal geben.
Ja. Studio und Lightroom Tether nennt sich das, von der Firma Mountain Storm. Wir werden den Link in die Shownotes setzen und das geht als Standalone-Programm, sodass ihr die Kamera quasi fernsteuern könnt vom Computer aus oder als Lightroom-Plugin, sodass ihr ihm gleich sagt, in welchen Ordner soll das von Lightroom, soll er das importieren. Und das ist eine ganz feine Sache wirklich für Leute, die im Studio arbeiten oder ein bisschen experimentieren oder ihr macht eBay-Fotos und wollt gleich kontrollieren, wie es ist. Kamera an USB angeschlossen und darüber kommen die Daten in den Computer. Es werden auch alle gängigen Kameramodelle von Nikon, selbst die alte D1 oder D100 bis D300 ist alles dabei, D700 auch die neueren also, und so ziemlich alle Canon-Modelle Spiegelreflex unterstützt und noch die Fuji S3 Pro und die Fuji S5 Pro. Also, einmal ausprobieren, kostet nicht viel, macht Spaß damit rumzuspielen und bringt im Studio, wie gesagt, auch wirklich was.
Ja, dazu kann ich gleich noch was sagen. Und zwar habe ich ja mit dem Nikon Camera Control gearbeitet, um eben genau das, was du eben beschrieben hast, zu machen. Und ich finde das eigentlich eine ganz tolle Sache. Dabei hatte ich am Anfang das Problem gehabt, dass ich natürlich mit einem relativ langen USB-Kabel arbeiten musste. Und ja, da der Hinweis, 5 Meter normale USB-Verlängerung funktioniert da nicht. Ihr braucht dann ein USB-Kabel, was einen eingebauten Verstärker drin hat. Das heißt, das, ja, wie gesagt, verstärkt das Signal, ist auch nicht wirklich teuer. Ich glaube, ich habe damals 16 Euro oder 18 Euro oder so für das Kabel bezahlt. Aber das funktioniert dann wirklich einwandfrei. Das nur so als kleiner Tipp nebenbei.
Meines Wissens gibt es doch jetzt auch endlich eine Spezifikation für Wireless USB. Also bin ich nicht mehr ganz am Laufenden, kann man mal nachschauen. Ich glaube, das ist jetzt auf dem Markt, also dass man gar kein Kabel mehr bräuchte. Aber im Studio hat man ja unter anderem oft direkt die Kamera an die Blitzanlage mit einem Kabel angeklemmt. Insofern ist es kein Problem, da ein zweites mit dran zu wickeln und es zu benutzen. Die ganze Sache ist im Moment noch in der Beta-Phase. Die arbeiten richtig gut daran und haben sogar einige Kameras, die zurzeit ein Live-View haben, und unterstützt das Programm auch, sodass ihr den Live-View auch auf dem Computer, auf dem Monitor sehen könnt, wie der Fotograf durchguckt. Also spannende Geschichte. Ich spiele weiter damit rum und wir werden wieder mal berichten.
Ja, klingt richtig gut. Nur ganz kurz als Ansatz, was es für die Nikon-Nutzer gibt, gibt es natürlich auch von Canon. Da heißt das Ganze dann EOS Utility. Es ist nicht so ausgereift wie das Plugin, aber zumindest die Funktion, die Marek beschrieben hatte, die könnt ihr mit eurer Canon auch nutzen. Ja, dann
kommt
ich kurz
das mal kostenlos mit jeder Canon?
Kommt mit jeder Canon automatisch auf CD ins Haus, ist im Lieferumfang enthalten. Dazu kommt
einer der wenigen
so
Vorteile, die Canon tatsächlich hat.
Ja, gut.
Das ist richtig gut, weil bei Nikon kostet das ziemlich Geld.
Ja, das lässt sich Nikon noch richtig gut bezahlen.
Jeder Canon-Spiegelreflexkamera-Nutzer, egal ob das jetzt die Einsteigermodelle sind oder ob das die Semiprofessionellen oder Professionellen sind, haben alle dieses Programm im Lieferumfang enthalten.
Ja.
Super.
Also irgendeinen Grund muss es doch geben, dass ich Canon habe. Nein. Auch mal ein Pluspunkt für die Canon-Nutzer. So, ja, angekündigt hatten wir euch ja schon vor 2 Folgen, dass wir einen kleinen Vergleich verschiedener digitaler Bilderrahmen mit Sonderfunktionen auf die Beine stellen wollen. Wir sind auch fleißig am Testen und in der Hinsicht ist es so, dass das alles sehr umfangreich dementsprechend geworden ist und wir beschlossen haben, euch in verschiedenen Folgen verschiedene Bilderrahmen vorzustellen. Das heißt, 3 Rahmen waren angedacht. Heute beginnen wir mit dem 1. und die anderen 2 folgen dann in darauffolgenden Folgen. Tolle, schöne Kette. Wir beginnen heute mit dem Pixstar 3G oder 3G. Eine 8 Zoll Variante mit Auflösung 800x600 im Verhältnis 4:3. Es hat die Sonderfunktion, dass es eine eingebaute WLAN-Konnektivität dementsprechend aufbauen kann, alternativ per Bluetooth, wer das möchte. Im Rahmen selber ist eine eigene E-Mail-Adresse angelegt und hier habt ihr nun den Vorteil, dass Bekannte euch Bilder direkt an den Rahmen schicken können. Das heißt, ihr legt eine E-Mail-Adresse an, ihr kennt unsere schon, fotopodcast@mypixstar.com. Könnt aber auch genauso vom Rahmen Bilder per E-Mail an Freunde und Bekannte schicken. So, das ganz kurz mal zu den groben Funktionen.
Das finde ich ja die coole Funktion. Also man kann quasi irgendwohin so einen Rahmen stellen zu Freunden und ihnen dann ab und zu einfach neue Bilder schicken. Und derjenige ist überrascht, am nächsten Morgen hat er neue Bilder drauf.
Was kam denn jetzt alles an? Ich meine, du hast ja getestet, wir hatten auch schon die E-Mail-Adresse bekannt gegeben.
Ja, also wir haben
dann ab und zu so Überraschungen, wo du ins Wohnzimmer gekommen bist. Und
ja, Mari, schön, dass du fragst. Wir haben nach unserem Aufruf in der letzten Folge tatsächlich schon die ersten Aufnahmen unserer Hörer erhalten. Vielen lieben Dank dafür. Es hat uns sehr gefreut. Wir haben Aufnahmen, die angelehnt sind an bekannte Filme bzw. Serien. Wir haben alternativ eine Collage erhalten, auf die ich gleich nochmal zurückkommen möchte. Und unter anderem auch verschiedene Objekt-Gebäudefotografien. Alles in allem durchaus interessant, unterschiedliche Spektren. Und ich glaube, wir werden es zum Schluss durchaus schwer haben, festzulegen, welches Bild uns am besten gefällt. Wenn ich mal ganz kurz auf das die Anmerkung vom Stefan jetzt zurückgehe, dann ist es auch wirklich schön, so wie es ist, der Rahmen steht bei euch zu Hause, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, wo auch immer. Ihr kriegt die Bilder direkt auf den Rahmen geschickt, könnt wählen, ob die Bilder automatisch in die Diashow eingebunden werden. Dann klingelt es zweimal als Zeichen dafür, ein neues Bild ist da und das neue Bild erscheint dann irgendwann in der Diashow. Oder aber ihr stellt den Rahmen so ein, dass er euch informiert über ein eingetroffenes Bild. Dieses wird dann noch nicht in die Diashow eingepflegt. Ihr müsst es erst freigeben, das heißt, ihr könnt es euch vorher am Rahmen angucken. Seht auch, wer euch das Bild geschickt hat, bleibt somit auch auf dem Laufenden, wo das Bild denn herkommt.
Der Bilderrahmen hat ja ein eigenes Postfach im Internet und man kann sich die Sachen auch im Internet verwalten, dann habe ich das richtig verstanden.
Ja, also mit dem Fotorahmen kommt eine Seriennummer dieses Rahmens, der wird registriert auf der dazugehörigen Homepage. Hier bekommt dann jeder einzelne Bilderrahmen einen sogenannten Webspace, auf dem die eingegangenen Bilder auch verwaltet werden. Das heißt, selbst wenn der Rahmen ausgeschaltet ist oder ihr seid nicht zu Hause und möchtet gucken, ob ihr ein neues Bild erhalten habt, könnt ihr das hier tun. Ihr könnt auch hier festlegen, ob ihr die Bilder weiterschicken wollt, ob ihr sie nochmals an den Rahmen schickt, falls es einen Übertragungsfehler gab. Ihr könnt sie euch herunterladen, auf dem Rechner speichern, somit auch ausdrucken. Das heißt, ihr habt eine Vielfalt an Möglichkeiten. Wobei das eigentlich an dem Rahmen noch nicht alles ist. Der Rahmen kann noch mehr, als euch nur Bilder darzustellen, diese zu empfangen und zu versenden.
Aber sag gerade nochmal, hatten wir schon über die Einschränkungen gesprochen, wie groß darf eine Datei sein und welches Format muss die haben? Ich glaube, JPEGs sind auf jeden Fall möglich.
Also wir können JPEGs, was ja mit eigentlich eins der am weitesten verbreiteten Formate ist, Bitmaps und PNGs. Das ist der Bereich, in dem der Rahmen alle Bilder darstellen kann. RAW-Formate leider nicht. Aber ein RAW wird auch sehr schnell zu groß und wir sind dann doch ein bisschen limitiert. 10 Megabyte sollte ein Bild nicht überschreiten, dann ist es mit der Darstellung schon problematisch.
Gut, aber ein JPEG mit 10 MB, das produzieren nur die großen Kameras.
Ja, und bei einer Auflösung 800x600 muss es ja auch nicht allzu groß sein.
Genau.
Ja, dann gehen wir noch mal ganz kurz weiter in die technischen Details des Rahmens. Er kommt mit einem integrierten Memory-Kartenleser, kann Secure Digitals, sowohl, sagen wir mal, die herkömmlichen als auch die Hochgeschwindigkeitskarten auslesen, die Multimedia-Cards, das kann er alles soweit direkt am Gerät. So, weiterhin hat man einen USB-Anschluss, man könnte also auch Bilder direkt vom Computer über das USB-Kabel auf den integrierten Speicher ziehen und dieser Speicher ist, man höre, immerhin 2 GB groß. Das hat also nicht jedes andere Produkt.
Da geht schon was drauf, das stimmt.
Ja, laut Herstellerangabe bis zu 10.000 Bilder. Ist natürlich dann größenabhängig, aber wenn man es wirklich auf das Minimum, den minimalen Level herunterschraubt für die Darstellung, dann geht da ordentlich was drauf. Wir haben weiterhin noch eine ganz, ganz nette Sonderfunktion, wenn man mal keine Bilder sehen möchte, dann hat der Rahmen über eine vorgegebene Playlist Zugriff auf Web-Radios. Das ist was für nebenbei. Nicht so wichtig. Aber wenn er schon aufs Internet zugreifen kann, es ist ja ein Bilderrahmen und keine Musikbox, dann kann er über RSS-Feeds, wenn ihr es möchtet und eure Zugangsdaten hinterlegt, auf euer Flickr-Account oder andere Plattform-Accounts zugreifen und diese Bilder direkt von dort auf euren Rahmen ziehen oder in das auf der Internetplattform hinterlegte Fotoalbum. Also es ist eine ganz, ganz tolle Funktion. Es ist soweit auch alles abgesichert im Internet, dass keiner so schnell an die Zugangsdaten rankommt. Es ist auch zeitlich beschränkt. Man kann es sagen, nur für das eine Mal. Man kann sagen, dass es für einen Monat gilt. Und dann werden die Zugangsdaten wieder auf Null gesetzt und man muss sie erneut eingeben, sodass auch nicht dauerhaft diese Verbindung besteht. Und somit haben wir einen wirklich multifunktionellen Bilderrahmen, der ja soweit optisch auch ganz ordentlich ausschaut. Er hat, wenn man sich das von außen anguckt, einen gebürsteten Aluminiumrahmen, Silber, ganz adrett und schlicht, außen schwarz umrandet. Er muss, da ihr eure E-Mail-Adresse zum Teil selber festlegen könnt, das heißt enden tut alles at mypixstar.com, aber das vorne dran, wie in unserem Fall Fotopodcast, könnt ihr selber vorgeben, alles mit auf dem Gehäuse, auf der Rückseite des Gehäuses angebrachten Buttons bedienen. Das heißt, da gibt es hoch, runter, links, rechts, okay, zurück, Menü. Über diese Knöpfe, das ist das einzige mühselige zu Anfang der Einrichtung und Konfiguration dieses Rahmens, müsst ihr euch von Buchstabe zu Buchstabe hangeln, bis ihr alles soweit eingegeben habt. Ist ganz gut, wenn ihr euch nach den Knöpfen richtet und immer schön auf die Knöpfe guckt und nicht wie ich, der gemeint hat, er weiß, wo die Knöpfe sind und bestimmt 5-mal auf den Reset-Button gedrückt hat und jedes Mal wieder von vorne angefangen hat.
Aber das geht doch auch mit der Fernbedienung.
Ja, dann haben wir noch ein kleines Feature, auf das der Stefan jetzt zu sprechen kommt. Eine Fernbedienung. Ihr könnt es euch dementsprechend leichter machen. Die Fernbedienung ist sehr klein, handlich. Auch optisch ansprechen und auch hier könnt ihr dann über die sogenannten Cursor-Buttons von Buchstabe zu Buchstabe springen und diese bestätigen. So, wer das Handbuch liest, hat auch dann vorher gesehen, dass eine Fernbedienung dabei ist. Der drückt nicht so oft hinten auf die Knöpfe. Nein, ich habe das Handbuch gelesen und habe aber mich wirklich damit eingehend beschäftigt, einmal die komplexere Variante zu nehmen, die durchaus nicht schwierig ist, wenn man sich mit den Buttons vertraut gemacht hat, oder dann einfach die komfortable mit der mitgelieferten Fernbedienung. Ja, dann sind wir schon eigentlich beim Lieferumfang, denn neben dem dazugehörigen Handbuch kommt die Fernbedienung inklusive einer Batterie, das dazugehörige USB-Kabel kommt dazu, eine Standhalterung und die Stromversorgung, im Endeffekt das AC-DC-Adapter, wie es so schön benannt wird. Ja, und um dann nochmal kurz zu der bereits angesprochenen Collage zurückzukommen, wir haben, wie schon gesagt, schon einige Einsendungen von euch erhalten. Nochmals vielen Dank dafür und freuen uns schon über die Auswertung. Und ihr wisst ja, der Sender, die Übersenderin des Bildes, das uns am besten gefällt, darf dann kostenlos an unserem Workshop im März teilnehmen. Zu diesem Workshop sagen wir nachher noch ein wenig mehr. Wir haben nun aber ein kleines Problem. Der Rahmen ist bei uns ausgiebig getestet worden. Und leider ist eben diese angesprochene Collage, nennt sich Collage-E22, nicht wirklich richtig dargestellt worden. So, wir können also derzeit nicht das Bild richtig ersehen und wir können auch leider die Absender-E-Mail-Adresse nicht erkennen. Das Ganze dürfte wahrscheinlich an der Übertragung gelegen haben, nicht einmal direkt zum Rahmen, denn es ist schon auf der Internetplattform nicht zu ersehen. Wir möchten euch nun um eine Sache bitten. Ich habe beim Testen festgestellt, dass es stellenweise beim Versenden von Bildern über AOL-E-Mail-Accounts es zu Problemen kommen konnte. Entweder kam sie gar nicht an.
Wie so oft bei vielen Sachen.
Wie bitte?
Wie so oft AOL.
Ja, deswegen bin ich ja bei AOL weg, aber nein. Also das Problem ist tatsächlich, entweder kamen Bilder gar nicht an, auch bei meinem Test, oder bei einer E-Mail, die 3 Bilder beinhaltete, kam 1 und 2 sind verschwunden. Und um einfach sicher zu gehen, dass wirklich alle Bilder uns erreichen und da der Rahmen sich immer noch bei uns in einer ausgiebigen Testphase befindet, wir diesen Wettbewerb aber fair und ordentlich abschließen möchten, bitten wir euch um zweierlei Sachen. Zum einen unseren Hörer mit der vorhin benannten Collage um nochmalige Übersendung diese und die Bilder nicht nur an fotopodcast@mypixar.com, den digitalen Bilderrahmen, zu senden, sondern auch sicherheitshalber an info@fotopodcast.de.
Weil der Bilderrahmen steht halt bei Michael und Stefan und ich sind mindestens genauso neugierig auf die Fotos wie der Michael.
Aber so können wir auch wirklich jetzt nochmal testen, ob nicht irgendwelche Bilder verloren gehen. Also jetzt haben wir das bei der einen Collage gesehen, dass es nicht angekommen ist, richtig. Aber vielleicht sind ja welche ganz verloren gegangen, um den Test rund zu machen. Bitte mal zweimal schicken, wenn ihr was Neues schickt und dann können wir das genau abschließend beurteilen.
So ist es. Denn immerhin diese Fehlerpunkte, also wir haben noch ganz engen Kontakt auch mit dem Vertreiber dieses Rahmens hier in Deutschland und der ist auch sehr interessiert an unseren Testergebnissen.
Das ja, und an dieser Stelle machen. Herzlichen Dank, dass wir das Gerät zur Verfügung gestellt bekommen haben und es hat uns schon viel Spaß gemacht.
Ja, durchaus. Also wie gewohnt kriegt ihr später im Blog dann auch alle weiteren Informationen zu dem Rahmen und auch einen Link, wo ihr dann das Produkt eventuell bekommen könnt. Eine Vergleichsliste der unterschiedlichen Rahmen stelle ich euch allerdings erst nach Vergleich der 3 ins Netz. Ansonsten würden wir uns einige Informationen und Themen dementsprechend vorwegnehmen.
Ja, und im Blog haben sich ja viele Hörer auch dazu geäußert über die Ton- und Klangqualität des Podcastes.
Das Kommentarfeld funktioniert.
Das Kommentarfeld funktioniert auch wieder, ja. ja, und wir haben daran gearbeitet. Erstmal vielen Dank für alle Tipps und Ratschläge. Also in Sachen Audio haben wir dann noch richtig was zu lernen. Das haben wir uns jetzt zu Herzen genommen und haben uns die vorgeschlagenen Programme runtergeladen und haben das mal ausprobiert. Funktioniert wunderbar. Und jetzt gibt's richtig was auf die Ohren. Ja, und da es hier nicht nur um Ohren geht, sondern auch um Augen, gibt's bei Fuji auch was Neues auf die Augen. Oder?
Ja. Und zwar, ich glaube, die haben unseren Podcast gehört. Wir haben immer gesagt, was soll das in den Kompaktkameras mit 10, 12 Millionen Pixel? Es braucht kein Mensch für zu Hause. Und es verschlechtert eigentlich nur das Rauschen der Bilder. Macht überhaupt keinen Sinn an dem Punkt, ist die reine Marketingmaschinerie, immer was Neues rauszuproduzieren, aber mit Qualität hat das nichts zu tun. Und Fuji hat jetzt eine neue Kamera rausgebracht, Finepix F200 EXR. Und die hat zwar prinzipiell auch 12 Megapixel, aber man kann sie runterschalten auf 6 Megapixel. Und Fuji besitzt ja auch diesen wunderbaren Sensor, der quasi wo andere Kameras 1 Pixel haben, er 2 benutzt, um mit eine höhere Dynamik zu bekommen in den Bildern, ist 1 Pixel besonders nur für die hellen Teile zuständig. Und damit kann man sich jetzt entscheiden, ob man mit 12 Megapixel die hohe Auflösung haben möchte, die eigentlich nichts bringt, oder 6 Megapixel und dafür weniger Rauschen und einen höheren Dynamikumfang. Das heißt, der dunkelste und der hellste Punkt, den die Kamera darstellen kann, der liegt weiter auseinander als bei anderen Kompaktkameras. Ansonsten ist alles drin in dieser Kamera, was man heute so standardmäßig hat. Ein 28-140 mm Zoom und Stabilisator, ein Riesendisplay. Ihr könnt manuell eingreifen, also Blende und Zeit einstellen. Es gibt aber auch ein paar Programme und Fuji bildet auch immer in den besseren Kameras verschiedene Einstellungen von früher dar. Also ihr könnt zum Beispiel die Provia oder Velvia Dia-Filme von Fuji nachstellen von den Einstellungen, dass das so aussieht. Ja, diese Kamera interessiert mich wirklich erstmalig richtig im Bereich der kompakten Kameras und ich werde mal schauen, dass wir einen in die Finger kriegen, um das mal zu testen, denn wenn das so ist, wie die das versprechen, ist das ein Schritt in die richtige Richtung.
Wir setzen ja, mal einen Fuji Link rein. Wirklich zuhört, vielleicht leihen sie uns ja mal so eine Kamera.
Ja, das wäre super. Und sie soll auch gar nicht so teuer sein. Ich denke, sie wird so, im Moment steht es im Netz, 350 Euro rund kosten. Und zusätzlich wird es zu dieser Kamera auch ein Unterwassergehäuse geben, was sogar bis 40 Meter Tauchtiefe geht. Also ich glaube, dieses Ding, wenn es das hält, was es verspricht, mit 28 mm ein richtiges Weitwinkel, wunderbar, können wir hoffentlich mal testen und dann weiterempfehlen.
Ja, und wenn Fuji wirklich zuhört und wir sollten solch eine Kamera bekommen, ich habe einen Tauchschein, ich würde auch gerne das Unterwassergehäuse dazu nehmen. Wenn, dann machen wir gleich einen Härtetest und dann nehmen wir das Ding auch mal mit bis unter Wasser.
Ich würde auch in den Teich springen, kein Thema.
Gut, auf geht's.
Ja, zum Thema Testgebiete wären wir beim nächsten Thema und zwar wieder mal es geht wieder mal um die Bildkomposition. In einer der ersten Folgen hatte ich ja gesagt, neben der Bildkomposition gibt es eben auch die Bildaussage. Und die Bildaussage ist für den Eindruck des Bildes was ganz Wichtiges. Ein britischer Maler, und zwar John Constable, hat einmal gesagt, für mich ist Malerei ein anderes Wort für Gefühl. Und ich denke, das ist das, was das eigentlich ganz gut aussagt. Und zwar die Bildaussage ist eigentlich die Beschreibung für das Gefühl, was man vor Ort hatte mittels dieser Fotografie. Also versucht einfach mal, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und ihr irgendwo Aufnahmen macht von einem Ort, der euch vielleicht gerade beschäftigt oder wo ihr gerade sagt, faszinierend, was es jetzt gerade ist, was euch daran fasziniert. Versucht einfach mal, das zu erspüren und es irgendwie in Worte zu fassen, in ein Thema zu fassen. Ja, und mit diesem Thema könnt ihr dann die Komposition unterstreichen bzw. beschreiben. Also ihr beschreibt einfach das, was ihr selber erlebt habt oder das, was ihr beschreiben wollt. Vielleicht geht es euch ja eben genau darum, etwas auszusagen. Themen können zum Beispiel sein, ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel, ihr fotografiert einen Monarchen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergegriffen, aber das Thema könnte hier einfach sein, die Größe und die Macht dieses Herrn. Und wenn wir den jetzt direkt von oben herab fotografieren würden, würden wir wahrscheinlich diese Aussage des Bildes völlig, also ich meine, es könnte vielleicht ein schönes Foto bei rauskommen, was im Nachhinein so vom Bildaufbau und von allem recht passend ist. Nur die Tatsache, dass ihr jemanden abbilden wollt und dessen Macht, dessen Größe vielleicht irgendwie abbilden wollt, unterstützt diese Fotografie von oben herab natürlich nicht, weil ihr ihn dadurch eher klein wirken lasst. Ja, also schaut einfach mal, was sind so die Themen, die die Orte umgeben. Ist es Religiosität vielleicht oder die Gemütlichkeit eines bestimmten Ortes? Ist es irgendwo der Ärger, Trauer, Schnelligkeit, Wärme? Genauso könnte es aber auch einfach, du hast vorhin von dem Rahmen gesprochen, Aluminium. Es könnte auch so diese haptische Erfahrung sein, also die Form, das, was man fühlt, wenn man darüber streicht. Auch das kann man in irgendeine Weise in ein Thema beziehen, beziehungsweise in eine Aussage beziehen. Und versucht dann damit einfach mal zu arbeiten. Ja, ein weiteres Thema wäre zum Beispiel so das Gedränge auf einem Marktplatz. Also einfach das, was ihr empfindet, versucht das einfach mal aufzunehmen und das in Worte zu fassen und versucht das dann wieder umzusetzen in dem Bild. Also das wirklich mit einzugreifen oder das mit aufzunehmen und umzusetzen. Und wenn wir jetzt bei dem Gedränge in der Stadt sind, das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung direkt in die Stadt. Und
ich hätte noch eine Anmerkung gerade zu den Sachen, die du gesagt hast. Wenn man jetzt ein Gefühl oder irgendeinen Ausdruck erzeugen möchte, dann kann es manchmal auch egal sein, dass der technische Aspekt des Bildes nicht hundertprozentig ist, also der fototechnische. Ja. Manchmal kann ein Bild dann ruhig unter- oder überbelichtet sein oder muss es geradezu oder es kann unscharf sein, wenn es ein bestimmtes Gefühl oder eine bestimmte Aussage treffen soll.
Also ja, zum Beispiel die Kälte in der Überbelichtung, das Weiße.
Hm. Also da
wobei dann Punkt, die Technik auch wieder auf eine gewisse Weise wichtig ist, also weil es ist dann das Mittel, um es auszudrücken. Ja, wie gesagt, wir haben eben über Städte gesprochen. Schauen wir uns die doch mal genauer an und auch die Architektur in Städten. Wie kann man sowas zum Beispiel schön ablichten? Die meisten Menschen leben nun mal in Städten, daher vielleicht auch die, ja, die Leidenschaft für Landschaftsfotografie, einfach als Kontrast, dass es so beliebt ist, weil sich die Leute einfach danach sehnen. Landschaften symbolisieren ja meistens die Freiräume oder die Idylle. Meistens, natürlich gibt es auch andere Dinge wie Unwetter und so weiter. Während man Städte vielleicht oft mit Arbeit oder so den alltäglichen Dingen verbindet. Man ist es einfach gewohnt. Vielleicht sind es manche auch wirklich satt, sag ich mal. Nehmen wir wieder ein weiteres Zitat von John Constable, der gesagt hat, ich habe noch nie in meinem Leben eine hässliche Sache gesehen. Und das ist es auch, was eigentlich in Städten oder was die Städte ausmacht. Es gibt so eine große Vielfalt, also eine größere gibt es eigentlich gar nicht in bildnerischen Themen, von geometrischen Formen angefangen, über Strukturen, Street Photography, ein separates Thema. Man kann Porträts direkt in Städten machen. Eignen tun sich dafür besonders Bahnhöfe, Brücken, Gleise, Märkte, hatte ich eben schon gesagt, sind ganz aufregende Motive und bieten vor allen Dingen ganz kontrastreiche Bilder, wo auch schon eben solche Farbspiele, wie ich es in den letzten Sendungen beschrieben hatte, schon vorgegeben sind. Versucht hierbei durchaus auch mal ein Motiv zu fotografieren aus und dabei das aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, aus verschiedenen Standpunkten. Ich hatte vor kurzem Fachbuch über Fotografie gelesen und bin da sehr erschrocken gewesen über eine Aussage. Und zwar war das abgebildet ist ein Foto vom Sony Center in Berlin. Und die schreiben hier, solche Aufnahmen, also abgebildet ist so das Dach oben, dieses ganz Bekannte und eben direkt hoch in den Himmel fotografiert, diese Architektur aufgegriffen. Und die schreiben, solche Aufnahmen wie dieses Bild vom Dach des Sony Centers in Berlin sind Glückssache. Bei so extremen Lichtbestimmungen steht nie fest, ob das Bild gelingen wird. Einfach ausprobieren. Puh, das ist erstmal ziemlich harter Tobak. Also wenn man sich wirklich mit der Fotografie befasst und sich auch mit der Technik befasst, zwischen Blende, Zeit und so weiter, dann kann man diese Bilder, und ich war auch schon im Sony Center, durchaus auch mit ein bisschen theoretischem Geschick fotografieren. Also das sind wirklich in keinster Weise Glücksfälle. Oft neigt man dazu, wenn man Bücher liest von Fotomeistern oder bekannten Fotografen, das Ganze vielleicht auch als Glückssache zu empfinden oder Zufall. Einfach die Dinge, die dort abgebildet sind, die Menschen, die dort auftauchen und die Gegebenheiten, die entstehen. Und hier kann man von Glück sprechen, hier kann man von Zufall sprechen, aber das, was dort abgelichtet wurde, ist einfach lange Arbeit. Die Leute haben dort wirklich zum Teil lange gesessen, haben sich die Kulisse ausgesucht und haben dann abgewartet, was passiert. Und das ist eben ein weiterer Tipp, der sich wirklich lohnt, einfach zu schauen und sich eine Bildkomposition zu machen von einem Hintergrund und dann einfach mal eine Weile warten. Mal schauen, was passiert. Und eben gesagt, in Städten ist es ja so, dass eigentlich immer was passiert. Es laufen immer Menschen vorbei, Autos fahren vorbei, es läuft ein Hund vorbei und irgendwas Interessantes passiert mit Sicherheit. Also probiert es einfach mal aus und macht verschiedene Fotos in, sagen wir mal, einer Stunde. Ihr werdet überrascht sein, was dort alles möglich ist, mit ein und derselben Kulisse.
Das ist ein wichtiger Hinweis, denn mit dem Digitalfotografieren hat auch so, dass ich klicke mal schnell und ich will mal schnell ein Foto machen, viel mehr Einzug gehalten. Früher, wenn man Film gehabt hat, hat man auch oft viel mehr Zeit auf eine Komposition verwandt und sich mehr Gedanken gemacht, bevor man abgedrückt hat. Und heute muss man alles schnell gehen. Und so kommt wirklich nur ein Glücksschnappschuss zusammen. Aber wenn man wirklich gute Bilder haben will, muss man sich auch Zeit für solche Sachen nehmen und wirklich da auch mal ein paar Stunden sitzen. Sonst funktioniert das nicht.
Und sich eben nicht nur die Zeit dafür nehmen, das Bild technisch gut aufzubauen, sondern eben durchaus auch mal warten, was passiert.
Ja gut, da kann ja durchaus auch ein kleiner Spaziergang, das heißt besseres Kennenlernen der Gegend selber erstmal schon helfen. Das heißt vielleicht ein, zwei Tage mal irgendwo langschlendern, man sieht ein schönes Eckchen, man guckt es sich mal genau an. Vielleicht beim Gläschen Wein zu Hause lässt man sich mal durch den Kopf gehen, was kann man denn da, also was habe ich denn heute gesehen, was kann man alles einfangen und sucht sich einen wirklich günstigen Standort aus und beginnt dann dort zu fotografieren.
Und wenn man wirklich die Zeit hat und vielleicht einfach in der Stadt wohnt und interessante Ecken sieht, dann muss man auch gucken, wann ist das Licht am besten. Also es gibt Sachen, die kann ich einfach nur am Abend fotografieren oder manche kann ich nur am Morgen fotografieren oder zwischen hohen Hochhäuser oder so muss die Sonne halt ziemlich hoch stehen, wenn ich die Sonne gerne haben möchte auf diesem Bild und keine Schatten zwischen den Häusern und dann muss ich halt um die Mittagszeit fotografieren. Also da machen sich viele Fotografen, auch wenn sie eine coole Location gesehen haben, Notizen und sagen, hier muss ich nochmal her, wenn das Licht anders ist. Und das schreibe ich mir mal auf, weil so kann man das nicht fotografieren.
Und das ist zum Teil wirklich Minutensache. Also das unterschätzt man auch. Also der Verlauf des Schattens, da bin ich zu einem bestimmten Feld einmal, glaube ich, auch irgendwie eine ganze Woche jeden Abend hingefahren, weil ich es wirklich jeweils um Minuten verpasst habe, diesen ganz besonderen Moment. Aber das, was Michael gesagt hat, ist eigentlich auch ganz wichtig, sich wirklich auch Zeit nehmen und öfter an Orte fahren. Wenn man diese Hochglanzmagazine liest, in denen Reiseberichte abgedruckt sind, die Fotografen sind da zum Teil ein ganzes Jahr unterwegs und sind öfter an den Plätzen und ja, und eben auch zu verschiedenen Uhrzeiten beziehungsweise auch Jahreszeiten. Ja, wie gesagt, beobachtet das Licht zwischen den Gebäuden und auch zu verschiedenen Uhrzeiten. Eine der wichtigsten Regeln, wenn man hier wieder von Regeln sprechen kann, natürlich kann man die auch wieder bewusst umgehen, ist aber bei der Architektur darauf zu achten oder auf stürzende Linien zu achten. Was sind stürzende Linien? Ich habe schon hin und wieder mal so ein paar Urlaubsfotos in die Hand gedrückt bekommen und das Erste, was mir dann aufgefallen ist, ein Dorf irgendwo in Italien und dann so die Frage gestellt, sind die Häuser wirklich so schief oder sind die kurz vorm Umfallen? Wart ihr in Pisa? Also Linien, die vertikal sind, müssen auch vertikal abgebildet sein. Das heißt, ein Haus, wenn ihr irgendwo unterwegs seid oder wenn ihr überhaupt Architekturfotos machen wollt, dann schaut wirklich drauf, dass diese vertikalen Linien auch wirklich vertikal im Bild sind. Hierfür ist ein Stativ ganz hilfreich und
ein hoher Standpunkt nach Möglichkeit, wenn man die Chance hat.
Ja, wobei durchaus der Standpunkt auch variieren kann, da komme ich gleich nochmal dazu. Aber schaut da wirklich, dass ihr versucht, das ist manchmal ein bisschen Arbeit und gerade bei einem Weitwinkel, der sich oft anbietet, ja, braucht man da ein bisschen. Aber es lohnt sich wirklich. Ihr werdet feststellen, dass das ganz andere Bilder sind, dass die Wirkung eine ganz andere ist. Versucht das Gebäude vielleicht aber auch durchaus mal in Kontrast mit anderen Gebäuden zu setzen und es in den Hintergrund zu integrieren. Jetzt kommen wir zu den Standpunkten, was der Michael gesagt hat. Ein erhöhter Standpunkt bei einer Stadt kann einen schönen Überblick bringen. Man muss aber auch aufpassen, ob es das Stadtbild nicht schwerfällig wirken lässt. Das war das, was ich vorhin mit dem Monarchen erzählt habe. Wenn ich jetzt von oben herab fotografiere, dann sieht das alles ein bisschen gedrungen aus. Kann einen gewünschten Effekt erbringen, aber muss sich darüber im Klaren sein. begeben wir uns auf das Straßenniveau. Das heißt, wo es möglich ist, dann kann man zum Beispiel den Vordergrund relativ groß darstellen und mit den Perspektiven eigentlich ganz gut spielen und eben dieser Wechsel zwischen Vorder- und Hintergrund, vor allen Dingen halt die Größen, damit kann man ganz gut spielen. Aber man lässt auch den Eindruck entstehen, dass es eben groß ist. Es kommt wesentlich größer rüber, als wenn ich es eben aus meiner normalen Augenperspektive fotografiere. Hier ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe, so ein Gefühl von Größe, von Macht, von je nachdem. Ja, eine ganz wichtige Sache in Städten und das, was ich vorhin gesagt habe, dass für viele Leute vielleicht schon ein Stück weit satt, dass sie sich satt gesehen haben oder dass sie vielleicht bestimmte Dinge gar nicht im Stadtbild haben wollen. Ich denke da nur mal an Stadtbauräte oder sowas. Die bildnerischen Möglichkeiten, Dinge zu sehen, die andere als langweilig erscheinen mögen, macht einen großen Teil der künstlerischen Kreativität aus. Also das heißt, das, was heraussticht, das ist im Prinzip eigentlich auch das, womit man am besten auch arbeiten kann. Darüber sollte man sich auch bewusst sein. Okay, das war ein kurzer Tipp zum Architektur und Städte. Abschließend vielleicht noch, probiert einfach mal auch in eurer eigenen Stadt aus, mit frischen Augen durchzulaufen und stellt euch einfach vor, ihr seid ein Tourist und kennt die Stadt gar nicht und schaut überall mal rum und schaut euch auch die Details an und euch werden Dinge auffallen, die ihr vielleicht vorher noch gar nicht gesehen habt.
Ja, dazu vielleicht nur ganz kurz aus der eigenen Praxis, hier in Fulda auch ganz typisch, kennt man schon lange, man läuft durch die Stadt, alles bekannt. Ja, man muss dann erst im Auftrag der Jugendarbeit unterwegs sein und schaut sich dann einmal die Fassaden an und schaut auch mal hoch bis zum Dachgiebel und siehe da, da hängt hier ein Wappen, da hängt dort eine Münze, hier hängt noch ein Schildchen, da hängt eine Jahreszahl. Also wirklich mal auf die Details über euch auch achten, nicht nur vorne und unten und auf dem Fußboden, sondern guckt auch mal hoch und schaut mal wirklich um euch rum. Und das Interessante ist, stellt euch mal 5 Minuten hin, schaut euch mal den Giebel eines Hauses an und ihr seid nicht mehr alleine, dann guckt noch 5 weiter hoch, denn da oben ist was Interessantes.
Okay, zum Abschluss noch ein kleiner netter Tipp für Nikon-Fotografen. Nikon hat ein neues Objektiv herausgebracht, 35mm Blende 1.8, Festbrennweite, funktioniert nur für das DX-Format, also die gängigen bis D300. Ja, mit AFS-Motor, sodass das die erste Festbrennweite von Nikon ist für die D40 und die D60 oder die D40X. Und wir sagen euch ja immer, eigentlich müsst ihr unbedingt eine Festbrennweite haben, weil sie beschränkt euch einfach mal auf das Wesentliche, nicht an dem blöden Zoomring rumdrehen, sondern Bilder bewusst komponieren, sich bewegen, laufen, Positionen finden, passt auch prima zu Architekturfotografie, was wir gerade hatten. Und dieses Objektiv ist vor allem lichtstark, so dass wenn ihr mal in Innenräumen fotografiert und nicht den Blitz einsetzen wollt, ihr mit Blende 1.8 hier auch Möglichkeiten habt, noch aus der Hand zu fotografieren. Was noch besonders schön an dem Objektiv ist, ist es ungefähr entspricht es den alten 50mm beim Kleinbildfilm durch die Verlängerung des DX-Sensors. Und 50mm ist so, ja, das Standardobjektiv, das hatte früher irgendwie jeder, weil es von der Bildgröße und vom Bildwinkel ungefähr dem entspricht, was wir mit dem menschlichen Auge wahrnehmen. Deshalb eine sehr angenehme Brennweite. Könnte ein bisschen kürzer sein, dann wäre es noch optimaler, aber mit 35mm ein wunderschönes Objektiv und es soll auf der Straße so ungefähr 200€ kosten. Das wäre eigentlich etwas, wer sich weiterentwickeln will, das gehört ins Portfolio.
Ja, und nun kommen wir zu unserem letzten und bereits angekündigten Punkt, unserem Workshop im März diesen Jahres in unserem Studio, zu dem Stefan uns auch direkt ein paar schöne und wirklich erfreuliche Neuigkeiten berichten kann.
Ja, wir haben gerade vorher endlich die Verdunklungen an den Fenstern richtig angebracht, sodass das Studio jetzt wirklich gut zu nutzen ist und es ist soweit fertig.
Ja, ihr wisst ja, dass wir den Workshop am 21. März in unserem Studio bei Fulda abhalten möchten und nach Möglichkeit und wenn wir genügend interessierte Teilnehmer bekommen, wollen wir das Ganze, wenn es euch denn wirklich interessiert bzw. in eurem Interesse ist, in drei Gruppen einteilen und zwar einmal für Einsteiger mit Kompaktkameras, dann natürlich für die Einsteiger mit den Spiegelreflexkameras, unabhängig jetzt mal von dem Modell der Spiegelreflexkamera und für die Fortgeschrittenen der gleichen Kategorie. Dazu haben wir uns noch überlegt, dass wir zumindest für Canon und Nikon-Nutzer auch eine kleine Auswahl an Hardware zur Verfügung stellen wollen. Und ihr könnt dann mal nach Herzenslust und Laune die uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen und euch mal wirklich austoben. Und Stefan hat dann auch sich noch überlegt, im Bereich der Software euch was anzubieten, zu dem er euch jetzt direkt selber noch was sagen wird.
Ja, wir werden ja die Bilder dann auch uns gleich angucken und da können wir ein bisschen Basics im Workflow Lightroom machen. Und wer kein Lightroom hat und eine billigere Software möchte, sehr empfehlenswert AC/DC Pro, können wir einfach mal ein bisschen durchgucken und Tipps geben.
Ja, somit habt ihr also Einblick in Soft und Hardware. Und vorbereitet haben wir dementsprechend auch schon mal zwei Sets für euch, möchten aber auch eine Einführung und im Endeffekt eine Leitlinie euch geben für das Arbeiten mit Bauleuchten, die es günstig im Baumarkt gibt. Da haben wir uns auch schon was einfallen lassen. Das soll wie ausschauen?
Dann bauen wir quasi ein kleines Studio mit Bauleuchten auf. Einmal hier so für Produktfotografie à la eBay. Und aber auch, wenn man Porträts machen möchte, mit einfachen Mitteln zu Hause wirklich gute Ergebnisse zu erreichen.
Ja, also ihr seht, wir haben wirklich einiges für euch vorbereitet, müssen allerdings bisher doch einen eher zaghaften Anmeldungseingang feststellen.
Ja, wir haben ganz wenige feste Anmeldungen, viel Interesse, aber keine definitiven Zusagen daraufhin auf die Mails und die Rückfragen. Also wer wirklich mitmachen möchte, bitte bis zum nächsten Podcast sich melden und definitiv anmelden, sodass wir dann auch planen können und sagen können, wir machen ihn oder wir machen ihn nicht. Im Moment sind es zu wenig Leute, um ihn zu machen.
Falls es dann den einen oder anderen Hörer unter euch geben sollte, der aufgrund des günstigen Preises hadert und sagt, das Geld, eine Eintagesfortbildung, das kann ja nichts sein, dem müssen wir widersprechen. Wir werden euch wirklich versuchen, einiges zu bieten. Wir setzen uns mit euch hin, gehen eure Kamera durch, falls es Funktionen gibt, die ihr noch nicht ganz verstanden haben solltet, weil es vielleicht auch schlecht beschrieben worden ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir können, setzen wir uns mit euch hin, gehen das alles in Ruhe durch. Abgesehen davon müssen wir nochmal wiederholen, der Preis von 49 Euro inklusive Verpflegung, das heißt ein Snack zum Mittag, eine Pizza, was zu trinken, ist ein wirklich top Einführungspreis. Unsere Workshops werden danach wesentlich höher liegen. Und wir machen es hiermit, um mit euch zusammen einfach die Eröffnung unseres Studios feiern zu können. Nutzt das. Wir freuen uns auf euch.
Ja, damit sind wir heute am Ende. Es gibt da noch ein paar Infos auf der Webseite zum Workshop oder in der alten Folge. Konkrete Fragen per E-Mail an info@fotopodcast.de. Und damit verabschieden wir uns heute von euch. Schöne Grüße noch von Marek. Der musste zwischendrin weg. Der hatte einen anderen Termin. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, tschüss.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.